B5 aktuell präsentiert.
Das Fitnessmagazin, jeden Sonntag um 7.35 Uhr und um 17.35 Uhr.
B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft.
Im Studio Andrea Otto. Wir schwingen uns heute ganz viel in den Sattel. Aufs Mountainbike zum Beispiel. Und ich verspreche Ihnen, auch nach getaner Arbeit gibt's eine wunderbare Erholung. Aber erst einmal rauf aufs Rad. Bald steht ja wieder das größte 24-Stunden-Rennen Deutschlands an. Am 20. und 21. Juni im Münchner Olympiapark. In Zweier-, Vierer- und Achterteams müssen die Teilnehmer einen ziemlich haarigen Rundkurs von 9 Kilometern fahren. Und Frauke Gerbig, die hat sich vorgenommen, in einem Frauen-Vierer-Team zu starten. Und für sie heißt es jetzt deswegen nicht nur, Kondition für diese 24 Stunden zu bolzen. Nein, auch mit der Strecke muss man sich vertraut machen.
Ich habe es einmal vor einem Jahr hier gesehen in der Nacht und hat mich eben gereizt.
Die Mädels haben über Spinning den Christian kennengelernt. Und dann haben sie gesagt, sie brauchen eine Herausforderung. Ja, und dann haben sie noch 2 Männer gesucht und jetzt geht's los.
Zum Testen, an die Grenzen gehen.
Ah, ich bin eigentlich nur so Hobby-Mountainbiker, eigentlich bin ich eher Rennradfahrer, ganz ehrlich. Ich glaube, uns geht's eher ums Team-Event und Vermeidung von Verletzungen.
15 Frauen und Männer haben sich am Treffpunkt zwischen Schwimmbad und Olympiahalle eingefunden, um zum ersten Mal mit unserem Organisator und Mountainbike-Trainer Chris Stangl die Strecke abzufahren. Keiner aus der Gruppe ist ein knallharter Mountainbike-Crack, aber uns reizt das Abenteuer mit all seinen Unabwägbarkeiten. Bereits nach 5 Minuten gibt's beim Abfahren der Strecke einen Vorgeschmack, was einem alles passieren kann.
An der ersten Schlüsselstelle, am ersten steileren Anstieg, ist gleich die erste Kette gerissen. Und deswegen sage ich immer vorher sowas, die Kette prüfen lassen, Material prüfen lassen, weil dann passiert sowas einfach auch nicht.
Der Fahrfehler führt jetzt im Training dazu, dass der Mann sein Rad zum nächsten Radlhändler schieben muss, um sich eine neue Kette einbauen zu lassen. Während des Wettkampfes hat er diese Möglichkeit nicht. Dann muss Chris Stangl die passende Kette dabei haben und diese einbauen, falls er bei der Betreuung von 10 Teams gerade Zeit dafür hat. Weiter geht's. Das erste Herzklopfen bekomme ich bei der sogenannten Schwimmbadabfahrt.
Über Wiesenhang, über so kleine Hügel drüber, da ist halt einfach wichtig, kontrolliertes Tempo und Gewicht hinterm Sattel lassen.
Langsam fahre ich die total steile Wiese herunter, die laut Aussage von Chris Stangl während des Rennens nach einer halben Stunde eine Erdwüste sein wird. Die Abfahrt ist schon machbar für mich, in einer kleinen Gruppe, die sich Zeit lässt. Während des Rennens aber werde ich es mit einer Horde wildgewordener Mountainbiker zu tun haben, die um die beste Platzierung kämpfen. Werde ich mich da durchsetzen können? Die Fahrt geht am Olympiasee entlang, dann steil einen Hang hinauf und wieder herunter, bevor wir stehen bleiben.
So, wir kommen zur zweiten Bergabschlüsselstelle auf der Strecke, und zwar die Stelle jetzt über die Treppenstufen und 2 spitze Serpentinen wieder runter zum See. Da ist einfach wichtig, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, lieber auch mal absteigen, kurz runterschieben, lieber sicher unten ankommen, als da einen Abgang machen.
Unschlüssig stehen die meisten aus der Gruppe da und blicken auf den höchstens 2 Meter breiten Kopfsteinpflasterpfad mit seinen spitzwinkeligen Kurven. Da ist doch gar kein Platz, um eine Kurve zu fahren. Wie soll man denn das bewerkstelligen?
Den Fehler, den die meisten machen, ich schaue instinktiv, menschlich gesehen, immer auf die Kurvenaußenseite, weil ich halt Angst habe, dass ich da irgendwo auf der Außenseite runterfalle oder runterkippe. Das Rad fährt aber eigentlich immer in die Richtung, wo ich mit den Augen hinschaue. Das heißt, man muss am Kurveneingang eigentlich nach innen schauen, auf die Kurveninnenseite, um dann rüberzukommen.
Ein paar von uns trauen sich und fahren. Ich schiebe. Dann fahren wir den Rundkurs weiter. Eine Aneinanderreihung von kleinen, fahrerischen Spitzfindigkeiten, die einem nie erlauben, mal kurz durchzuschnaufen und es laufen zu lassen. Etwa 40 Minuten dauert die 11 Kilometer lange Runde für uns Hobby-Mountainbiker. Die Stimmung ist nach der ersten Probefahrt optimistisch.
Ganz gut soweit. Tagsüber prima. Ich habe bloß Bedenken, wie es in der Nacht sein wird, gell? Deshalb entscheide ich mich erst nach dem Nachttraining.
Gut ging es mir. Knifflige Stellen, dieses ganz kurze und steile Bergauf ist halt ein bisschen ungewohnt. Und die kleinen Serpentinen, die engen, die sind auch ein bisschen üben, heißt
es
noch.
Es sind übrigens gerade in den Viererteams noch Plätze frei, also falls sie jetzt auch die Lust gepackt hat. Und wir bleiben gleich auf dem Radl. Dieses Mal keine 24 Stunden, aber eine ganze Serie lang. Am nächsten Wochenende startet der Alpencup-Radmarathon. Das sind 4 Rennen in 3 Ländern, verteilt auf mehrere Wochenenden. Veranstalter Herbert Ottenschläger verrät mehr.
Die erste Veranstaltung findet am 24. Mai in Radstadt statt. Das ist der Amadee-Radmarathon. Die zweite Veranstaltung ist der Berchtesgadener Landradmarathon am 21. Juni in Bad Reichenhall mit Start und Ziel. Die dritte Veranstaltung, der Engadin-Radmarathon, findet am 12. Juli statt in Zernez. Und die vierte, die Abschlussveranstaltung, ist der Tirol-West-Radmarathon am 2. August mit Start und Ziel in Landeck. Jeweils sind bei den Veranstaltungen zwei Streckenvarianten zur Verfügung, eine kurze und eine lange Strecke. Und der Teilnehmer kann sich noch während des Radmarathons bis zur Streckenteilung entscheiden, ob er an dem Tag fit genug ist für die lange Strecke oder sich für die kurze entscheidet.
Der Alpencup-Radmarathon ist übrigens ein Jedermann-Rennen. Das bedeutet, es darf wirklich jeder teilnehmen, der Lust hat. Die längste Strecke geht über 220 Kilometer und nähere Infos gibt's unter radmarathon.com. Jetzt aber erst einmal runter vom Rad. Entspannung ist angesagt. Bei Wehwehchen an Rücken, Bandscheibe, Rheuma oder dergleichen, da schwören ja viele auf die Heilwirkung einer warmen Fango-Packung. Als beste Lösung dafür gilt das Original-Fango, aufgetragen als dicker Heilschlamm im norditalienischen Abano, ganz in der Nähe von Venedig. Und mein Kollege Fritz Hering, der hat sich dort umgesehen und eine Menge Leute getroffen, die mit Fango richtig gute Erfahrungen gemacht haben.
Questo è un tonico all'essenza di.
Therapeutin Silvana massiert den Fangoschlamm auf den ganzen Körper und trägt auch noch eine Traubenessenz auf. Die Lotion zieht eine Viertelstunde in die Haut ein. Danach geht's unter die Dusche. Schlamm runter und ab ins Sprudelbecken mit wohlig warmem Wasser aus der Therme.
Das Wasser ist richtig weich. Man spürt, die Haut ist weich. Es sprudelt, es ist warm, es ist angenehm. Das ist wunderbar, ich fühle mich sehr wohl.
Fango als Wellness-Anwendung ist als neuer Trend in Abano stark im Kommen. Aber natürlich liegt der Schwerpunkt weiterhin auf dem heißen Heilschlamm. Mit 38 Grad wird der auf die Haut geschmiert und entfaltet seit den Römern seine Wirkung als Schmerzkiller.
Das hat mir am meisten gebracht bei Bandscheibensachen. Durch Prellungen, dann man stürzt ja im Prinzip beim Skifahren oder auch beim Handball oder beim Tennis. Man hat einen Tennisarm oder man erleidet ja meistens Überdehnungen, Prellungen und alles Mögliche. Und das habe ich alles hier wegbekommen.
Alle Hotels in Abano sind auf Fango-Kuren spezialisiert. Einmal Fango mit Massage dauert eine Stunde und kostet rund 60 Euro. Wochenarrangements mit täglichem Einschmieren kommen je nach Hotelkategorie auf 600 Euro aufwärts. Der Fango wird vom Boden zweier Thermalseen in eigene Sammelbecken in den Hotels verfrachtet. Dort kann der Fango mit seinen Algen weiter reifen, bis er in großen Kübeln in die Behandlungszimmer kommt. Hotelmanagerin Daniela Schaube.
Der Fango, der aufgetragen wird, das sind pro Person um die 50 Kilo Fango, also das sind zwei Eimer. Das heißt, man hat also eine gute 5 cm Schicht Fango auf sich und nicht nur so einen dünnen Film an Fango und eben auch nicht wie in Deutschland oft gewohnt diese Fango-Platten, sondern das ist wirklich eben so richtiger Matsch.
Das Ehepaar Barbara und Günther Briem aus Augsburg fährt schon seit vielen Jahren regelmäßig nach Abano.
Ich habe seit 4-5 Jahren habe Rheuma und es geht mir also, wenn ich das Fango habe, immer besser danach.
Die richtige Wirkung kommt so ungefähr nach 3-4 Wochen, dann bin ich schmerzfrei. Seit 4-5 Jahren machen wir es, dass wir im Frühjahr eine Woche und im Herbst eine Woche. Also jeweils 6 Anwendungen und das ist optimal.
Die Briems wohnen dabei immer im Hotel Metropol. Dort beobachtet Direktor Aldo Casagrande, dass zunehmend auch jüngere Leute Fango entdecken.
Die kommen durch den Wellness und die wollen mal versuchen, der Fango für eine Woche. Die fühlen das nach 3-4 Monaten, die fühlen sich viel, viel, viel besser. Und dann, die kommen wieder. Und früher war das Gegenteil. So Leute, dass die der Fango machen, die machen ein bisschen Wellness. Und jetzt ist es ein bisschen umgekehrt.
Rund 600.000 Gäste besuchen jedes Jahr die Thermen rund um Abano. Sie genießen neben Fango das Benessere. Das ist die spezielle italienische Form von Wellness. Dazu gehört neben gutem Essen auch die reizvolle Gegend mit einem riesigen Freizeitangebot.
Wir befinden uns ja in Venedig und das ist das absolute Traumziel, glaube ich, für alle Fahrradfahrer. Weil wenn sie in die Euganischen Hügeln gehen, es sind mehr Fahrradfahrer als Autofahrer unterwegs. Nordic Walking natürlich, Wandern, Golf spielen, Schwimmen, Reiten, Tennis spielen natürlich. Das ist eine ganze Menge, glaube ich.
Hallo, mein Name ist Timo Scheider, ich bin DTM-Champion 2008 und ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Tipps beim Fitnessmagazin B5 aktuell, immer sonntags um 7.35 Uhr und 17.35 Uhr. Bleiben Sie fit!
Dieses Wochenende ist für Timo Scheider ein ganz besonderes. Die DTM startet nämlich in die neue Saison und wenn sich Timo Scheider jetzt nicht gerade hinters Lenkrad schwingt, dann hält er sich folgendermaßen fit.
Ja, also das klassische Kraftausdauertraining, was ich mache zum Beispiel, ist, dass es leichte Trainingsprogramme mit Gewichten eben gibt, ganz normal, wie man es aus der Hantelkammer oder aus dem Fitnessstudio kennt. Dann habe ich aber einen Trainer zum Beispiel, der mit mir zum Laufen geht, Berge wandert mit Rucksäcken, mit Gewichten drin, um einfach das Ganze ein bisschen zu erschweren. Und dann gibt es eben Koordinationsübungen zum Beispiel, wie Gleichgewichtsübungen, gleichzeitig einen Fallstabtest in der einen Hand und in der anderen Hand ein Buch lesen zum Beispiel, um einfach das periphere Sehen ein bisschen zu trainieren. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und das Laufen ist nicht so unbedingt meins, aber das zügige Wandern und Bergsteigen ist schon was sehr interessant ist für mich, ja.
Der große Triathlon in Rot am 12. Juli rückt langsam näher und Fit für Rot, so heißt ja unsere Serie über Triathlon. Unser Fitnessmagazin-Reporter Bernd-Uwe Gutknecht, der macht im Juli bei diesem traditionsreichen Triathlon mit und es sind dann mal lockere 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren. Ja, und zum Abschluss noch ein kleiner Marathonlauf, also die Ironman-Distanz aufs Ganze gesehen. Auf unserer Homepage www.b5aktuell.de unterm Fitnessmagazin können Sie alle bisherigen Berichte und auch Bilder von Bernd-Uwe sehen, wie er sich so schön quält. Und heute sprechen wir über die Disziplin, die am wichtigsten ist, weil sie einfach am längsten dauert, das Radfahren. Bernd Uwe, 180 Kilometer. Sag mal, wie lange sitzt du da jetzt rundum rot im Sattel?
Ich hoffe, dass ich weniger als 6 Stunden brauche, denn das wäre dann ein Schnitt von über 30 km/h und das wäre ganz gut für mich.
Also wenn ich an Triathlon denke, dann habe ich ja sofort diese Radfahrer vor Augen, die auf ihren Rädern jetzt nicht sitzen, sondern so halb drauf liegen, um da möglichst aerodynamisch zu sein. Das ist doch furchtbar unbequem, oder?
Es kann ziemlich auf den Rücken gehen, deshalb sollte man diese sogenannte Aero-Position mit einem Fachmann einstellen. Ich habe das mit dem Triathlon-Experten Fritz Buchstaller in Hilpoltstein gemacht. Er testet ganz genau, wie hoch der Sattel sein muss, wie weit nach vorne und wie tief der Lenker geschraubt werden kann und so weiter. Und da geht es um Millimeter. Zum Beispiel, wenn der Fritz mit einem Laserstrahl schaut, ob man gerade tritt oder ob der Radler die Knie nach außen oder innen verdreht. Ist das der Fall, dann steckt Fritz Buchstaller hauchdünne Einlagen in die Radschuhe.
Da braucht es gar nicht viertellang der halbe Millimeter. Man gibt nur im Körper einen anderen Impuls, dass er den Stützmuskel, den man vorher abgeschaltet hat, wieder einschaltet.
Also ich war echt erstaunt, wie sehr man kleinste Veränderungen entweder am Radschuh, am Sattel oder am Lenker dann wirklich mit dem ganzen Körper spürt.
Jetzt hat man als Triathlet natürlich auch das Ziel, möglichst schnell zu sein. Trainierst du denn diese aerodynamische Position auch?
Nicht bei jedem Radtraining, aber ich versuche schon, mich daran zu gewöhnen, mehrere Stunden flach auf dem Triathlon-Lenker zu liegen. Und dazu gehört auch das, was Radfahrer überhaupt nicht mögen, Stretching.
Wenn du jetzt vor der Windschnelligkeit besser werden willst, dann musst du mehr dehnen, beziehungsweise einfach die Beweglichkeit in der Hüfte erhöhen. Und je beweglicher du in der Hüfte bist, desto bessere Aeroposition kannst du fahren.
Und was viele vernachlässigen, zum Radfahren gehört nicht nur ein runder Tritt, also gute Beinmuskulatur, sondern auch ein starker Rücken. Warum? Das erklärt Susanne Buckenlei, Triathlon-Profi aus Rot.
Wenn unten in den Beinen Kraft wirkt, wenn der Rücken dann nicht dagegen hält, geht diese Kraft eben verloren. Nur wenn der Rücken das fixieren kann, was wir an Kraft aufbringen, kann die Kraft auch wirklich in Geschwindigkeit umgesetzt werden.
Das klingt jetzt ziemlich logisch für mich. Deshalb sprechen die Triathlon-Profis dann auch immer vom Paket Mensch-Maschine.
Genau, der ganze Körper muss fürs Radfahren trainiert sein und das Rad wiederum sollte auf diesen Körper individuell eingestellt sein. Für das Tempo sind dann noch die Laufräder und die Reifen ganz wichtig. Man verwendet Reifen mit möglichst wenig Reibungswiderstand und Laufräder, die speziell für den Kampf gegen die Zeit gemacht sind. Laufräder machen etwa 8% der Aerodynamik aus, also eine ganze Menge, erklärt Caroline Rettich vom Laufradspezialisten Mavic.
Schließlich ist ja das einzige bewegte Stück am gesamten Rad. Und das ist zum einen mal, dass das Laufrad eine hohe Felge hat. Man spricht hier von sogenannten Hochprofilfelgen. Ein weiterer aerodynamischer Faktor sind Messerspeichen, weil auch die natürlich in der Gesamtaerodynamik bessere Werte aufweisen und entsprechend eine aerodynamische Narbe, also einen etwas höher gezogenen Narbenflansch.
Also so intensiv, wie du dich damit beschäftigt hast, scheint deine Maschine ja jetzt zu stimmen. Aber es muss auch noch der Mensch in Form sein. Wie trainierst du denn die letzten Wochen vor dem Wettkampf?
Im Prinzip sind es 2 verschiedene Einheiten. Entweder sitze ich 4 Stunden oder mehr auf dem Rad, dann aber in sehr lockerem Tempo. Oder ich mache schnelle Intervalle, zum Beispiel 5x10 Minuten mit hohem Puls. Und eigentlich immer mache ich nach dem Radtraining noch einen Lauf. Und wenn es nur 20 Minuten sind, Hauptsache meine Beine lernen vom Radfahren aufs Laufen umzuschalten.
Und über die diese letzte Disziplin, also übers Laufen, da reden wir dann beim nächsten Mal. Bernd Uwe, danke und bis dahin toi 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 beim Training.
Danke dir.
Und wir gehen jetzt zu den Fitness-News. Dorothy Jochem hat die neuesten Nachrichten und Trends aus dem Fitnessbereich für uns zusammengetragen.
Fitness-News.
Es gibt jetzt Kurzhanteln, die vibrieren und so das Krafttraining intensivieren. Innen in den Hanteln ist ein Lithium-Ionen-Akku integriert, den man über die Steckdose aufladen kann. Die Sporthochschule Köln hat jetzt diese neuen und angeblich weltweit ersten Vibrationshanteln getestet. Das Ergebnis? Durch die Vibration wird tatsächlich die Intensität von normalem Hanteltraining verdoppelt und die Trainingszeit so um die Hälfte verkürzt. Die Vibrationshanteln gibt es mit 3,2 und 4,6 Kilogramm. Und sie kosten etwa 600 Euro. Stiftung Warentest hat Trekkingräder getestet und das Ergebnis ist erschreckend. Die Verbraucherschützer haben sich 15 Trekkingräder vorgeknöpft, alle so in der Preisklasse um 1.000 Euro herum. Und keines davon hat die Belastungsprüfung völlig unbeschadet überstanden. Martin Hoffmann von Stiftung Warentest.
Wir haben Sicherheitskomponenten wie zum Beispiel Gabel, Lenker, Vorbau, Sattelstütze auf ihre Haltbarkeit untersucht. Und da sind auch Brüche aufgetreten, auch schon bei zum Beispiel 5000 Kilometern, das ist auf jeden Fall noch verbesserungsbedürftig.
Nur 3 der getesteten Räder haben das Qualitätsurteil gut erhalten.
Das war das Kalkhoff Image, das KTM Live Tour und das Steiger Ohio. Die haben sich insbesondere deswegen ausgezeichnet, weil sie nur kleine Mängel aufgewiesen haben, dass zum Beispiel die Glocke kaputt gegangen ist oder auch der Gepäckträger. Das kann man natürlich austauschen.
Fitnessstudios gehören zu den Gewinnern der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise. Denn obwohl die Konjunktur lahmt, bleiben die Bundesbürger in Bewegung. 640.000 neue Mitglieder hat die deutsche Fitnessbranche gewonnen und damit einen neuen Höchststand von knapp 6 Millionen Mitgliedern erreicht. Vor allem Billiganbieter greifen massiv an und auch Premiumstudios konnten zulegen. Unter Druck geraten nur die Anbieter von Mittelklasse-Studios. Jetzt gibt es Trainingsschuhe, denen man ihren sportlichen Effekt gar nicht ansieht. Freizeitschuhe oder auch elegante Schuhe fürs Büro oder festliche Anlässe, aber mit inneren Werten. Biodyn-Schuhe haben eine spezielle Innensohle, die dem Fuß den Eindruck vermittelt, er laufe auf Sand. Herbert Gschwendner.
Man sinkt weich in ein Phasenelement ein. Der Körper wird in dieser Phase, in dieser einzigen Phase aktiviert. Das heißt, die Muskulatur angesprochen, wirkt dann wie ein Stoßdämpfer und federt diese Schläge ab. Darüber hinaus wird der Körper aufgerichtet, kommt in eine natürliche, aufrechte Haltung. Und letztendlich durch diese dreidimensionale Bewegungsfreiheit ist der Fuß wieder in der Lage, im Schuh natürlich rund dreidimensional abzurollen.
Dadurch werden die kleinen Muskeln der Zehen und rund um das Sprunggelenk aktiviert. Das wiederum hilft dabei, gelenkschonend zu gehen. Also ein Trainingsschuh bzw. Gesundheitsschuh, der aber als normaler Alltagsschuh verkleidet ist.
Mitte April ist der Startschuss zu einem der weltweit größten Langstreckenläufe gefallen, und zwar im süditalienischen Bari. Gemeint ist der Trans-Europa-Lauf 2009. 68 Läuferinnen und Läufer aus 12 Nationen sind seitdem unterwegs. Die Teilnehmer durchqueren ganz Europa, vom Stiefelabsatz Italiens bis hinauf zum Nordkap, und das Ganze in sage und schreibe nur 64 Tagen. Der erste Anlaufpunkt in Deutschland war die Gemeinde Seeg im Allgäu. Die Gesamtdistanz beträgt übrigens unglaubliche 4.500 Kilometer und die kürzeste Tagesetappe ist dann doch auch schon 44 Kilometer lang. Walter Kittel hat die Läufer getroffen.
Schon wieder sind 70 Kilometer geschafft auf dem Weg vom süditalienischen Bari zum Nordkap. Knapp 4.500 Kilometer zu Fuß werden es am 21. Juni sein. Schritt für Schritt, ohne Ruhetag, in 64 Etappen. Unvorstellbar, wie ein Mensch das durchhält. Der 58-jährige Achim Heukenes gehört zu den älteren Teilnehmern. Im Ziel umarmt er erstmal seine Frau. Auch er hat die ersten 1.300 Kilometer locker weggesteckt.
Weil ich mich gut fühle. Und ich auch 10 Tage zuvor nicht an meine Grenzen gegangen bin wie die anderen. Wir sind alle am Limit gelaufen durch Italien. Und das rächt sich jetzt. Und wenn man 4.500 Kilometer läuft, läuft man die ersten 2 Wochen wie ein Wahnsinniger los. Jeden Tag 100%. Also das kann nicht gut gehen.
6.000 Euro kostet die Teilnahme an dem Lauf. Viele finanzieren die Summe über Sponsoren. Von den Arbeitgebern haben sie oft extra frei bekommen und den Jahresurlaub zusammengespart. Wie Helden werden sie bei ihrer Ankunft in Deutschland gefeiert. Volksfeststimmung bei der 19. Etappe in Seeg im Allgäu.
Also für mich ist es unbegreiflich, das zu schaffen. Wenn ich die Leute sehe, wie die nach einem Tag hier ankommen und sich dann morgen wieder aufs Neue motivieren, Hut ab, alle Achtung.
6 oder 7 Stunden sind sie an einem durchschnittlichen Tag unterwegs. 9 oder 10 Kilometer schaffen die meisten pro Stunde. 10 bis 15 Jahre Vorbereitung auf einen solchen Extremlauf sind normal. 200 Kilometer Lauftraining pro Woche gehören auch für den 58-jährigen Werner Selch schon lange zum Alltag.
Es gibt eigentlich für mich keinen Tag, an dem ich nicht laufe. Wobei es manche Tage gibt oder sehr viele Tage, wo ich 2-mal laufe. Morgens zum Beispiel in die Arbeit, 15, 20 Kilometer, abends wieder 20 Kilometer zurück von der Arbeit. Und somit hat man sein Training schon.
Abends beim Essen im Etappenlager türmt sich gute Hausmannskost auf den Tellern der Läufer. Schnitzel, Pommes, Gulasch, Braten, Spätzle, alles liegt gehäuft übereinander. Genügend Kalorien und eiweißreiche Fleischgerichte sind bei solchen Strapazen wichtig. Nicht wenige humpeln zu ihren Plätzen, tragen Coolpacks und Bandagen. Das Rennen ist hart und die Philosophie, die einen weiterträgt, ist es oft auch, sagt die älteste Teilnehmerin des Laufs, die 69-jährige Sigrid Eichner.
Doch, gegen den Körper muss man auch arbeiten. Es wird vieles wieder besser, wenn man weitermacht.
Von einem wissenschaftlichen Team der Uni Ulm wird der Gesundheitszustand während des Laufs lückenlos dokumentiert. Christian Billig bestätigt die ungewöhnliche Zähigkeit mancher Läufer. Der Körper reagiert dann anders als normal.
Er scheint bei einigen Läufern in der Lage zu sein, das zu kompensieren. Also dass dann sozusagen der Muskelfaserriss nicht schlimmer wird, sondern sich auf einem hohen Niveau stabilisiert und der Läufer zwar unter stärksten Schmerzen, aber trotzdem weiterlaufen kann. Bei anderen Läufern führt es dazu, dass die in der Summe einfach aufgeben müssen. Die quälen sich ein paar Tage weiter und dann ist irgendwann Schluss.
Am nächsten Morgen stehen die Ersten um 4 Uhr auf. In 2 Gruppen ab 6 Uhr geht es dann weiter. Tag für Tag, der Sonne entgegen, die am Nordkap nicht untergeht. Es lohnt sich, sagt der Gewinner des Europalaufs von 2003, Robert Wimmer.
Es hat so viel zu bieten. Es wird vielleicht auch nie wieder so eine Chance kommen. Und wenn ich an die Fakten denke, dann laufe ich auch gerne wieder weiter. Dann stehe ich auch früh gern wieder auf.
Und das war's auch schon wieder mit dem Fitnessmagazin für heute. Sie finden alle Informationen mit Querverweisen, mit Links natürlich auch bei uns im Internet. Klicken Sie www.b5aktuell.de an. Dort gibt's die Sendung auch als Audio und Sie können sie zum Nachhören runterladen.